Achter, das Fahrradmagazin im Freien Radio für Stuttgart. Zu hören jeden dritten Donnerstag im Monat von 22 bis 23 Uhr. Auf UKW, der 99,2 oder im Internet freies-radio.de. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Fahrradsendung Achter im Freien Radio für Stuttgart. Im ersten Teil der heutigen Sendung stellt Peter Scholz das Buch des Talking Head-Sängers David Byrne The Bicycle Diary vor. Im zweiten Teil spricht Thomas Albrecht mit Vertretern des ADFC und VCD Essling über Pop-Up-Bike-Lanes in Stuttgart und Essling in Zeiten von Corona.
Auf dem Fahrrad den urbanen Raum erfahren, um dabei jede Menge Gedanken, Träume und Anekdoten miteinander zu verbinden. Eine erfrischende Art der Stadterkundung, die Freiheit, Nähe und Genuss bereithält. Das vermittelt uns David Byrne, der vielen als Leadsänger der New Yorker Band Talking Heads bekannt sein dürfte, in seiner 2009 erschienenen Essay-Sammlung The Bicycle Diaries. Byrne, der als bekannter Künstler viel herumkommt, beschreibt in seiner Sammlung die Metropolen Berlin, Istanbul, Buenos Aires, Manila, Sydney, London, San Francisco und New York. Zwischen Bars und Galerien, Musikern und Malern entwickelt er vom Fahrrad aus seine Sicht auf die Dinge des Lebens mit seiner eigenen Mischung aus Witz, Neugier und Menschlichkeit. Ende der 80er Jahre entdeckte ich Klappfahrräder. Und da mich meine Arbeit und Neugier in die verschiedensten Teile der Welt führte, nahm ich gewöhnlich eins mit. Ich erlebte das gleiche Gefühl der Freiheit wie in New York, wenn ich durch die Hauptstädte der Welt radelte. Auf den Straßen fühlte ich mich dem Leben näher als in einem Taxi oder irgendeinem öffentlichen Verkehrsmittel. Ich konnte anhalten, wann immer ich wollte. Es ging oft, sehr oft, schneller als im Auto oder Taxi von Punkt A nach Punkt B zu kommen und ich musste keiner festgelegten Strecke folgen. In jeder Stadt empfand ich das gleiche Hochgefühl, wenn die Luft und das Straßenleben an mir vorbeizischten. Für mich war es wie eine Sucht. Diese Art zu sehen, schneller als beim Spazierengehen, langsamer als ein Zug, meistens etwas höher als Fußgänger, wurde im Laufe der letzten 30 Jahre zu meinem Panoramafenster mit Blick auf einen großen Teil der Welt. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Es ist ein großes Fenster, das auf eine vorwiegend urbane Landschaft blickt. Durch dieses Fenster erhasche ich die Blicke auf die Denkweise meiner Mitmenschen und wie sie sich in den Städten ausdrückt. Städte, überlege ich, sind die Verkörperung unserer tiefsten Überzeugungen und oft unbewussten Gedanken, die wir nicht so sehr als Einzelpersonen haben, sondern als die Wesen einer Gesellschaft. Ein kognitiver Wissenschaftler muss sich nur ansehen, was wir gemacht haben, die Bienenstöcke, die wir geschaffen haben, um daraus zu schließen, was wir denken, was wir für wichtig halten und wie wir unsere Gedanken und Überzeugungen strukturieren. Es ist alles da, vor unseren Augen, ganz und gar offen. Wir brauchen keine Computertomographie und Kulturanthropologen, um zu zeigen, was im menschlichen Verstand vorgeht. Sein inneres Räderwerk offenbart sich überall um uns herum auf dreidimensionale Weise. Unsere Werte und Hoffnungen sind manchmal peinlich und erschreckend leicht zu durchschauen. Sie liegen unmittelbar vor uns, in Fassaden, Museen, Tempeln, Geschäften, Bürogebäuden und darin, wie diese Gebilde miteinander in Beziehung stehen oder manchmal auch nicht. In ihrer einzigartigen visuellen Sprache sagen sie, genau hierauf kommt es an, genau so leben und ticken wir. Sich mit dem Fahrrad durch eine Stadt zu bewegen, ist wie das Navigieren durch die kollektiven Nervenbahnen eines riesigen globalen Gehirns. Ein Ausflug in die kollektive Psyche einer Gruppe von eng aufeinander lebenden Menschen. Eine fantastische Reise ohne billige Spezialeffekte. Es klingt wie eine Form von Meditation und in gewisser Weise ist es das auch. Wenn man eine vertraute Tätigkeit ausübt, wie beispielsweise Auto- oder Radfahren, gerät man in einen Bereich, wo man nicht zu sehr beteiligt oder angespannt ist. Die Aktivität wiederholt sich, ist mechanisch und sie nimmt das Bewusstsein auf eine Art in Anspruch, die nicht überfordert. Man ist nicht zu abgelenkt, um überrascht zu werden. Sie fördert einen Geisteszustand, der das Unbewusste leicht, aber nicht zu sehr hochsprudeln lässt. Jemand wie ich, der überzeugt ist, dass er die Impulse für seine Arbeit und Kreativität zum Teil aus diesem Hochsprudeln bezieht, findet beim Fahrradfahren genau diese Verbindung. Genauso wie verwirrende Probleme manchmal im Schlaf gelöst werden, findet das Unterbewusste eine Lösung, wenn der Verstand ausgeschaltet ist. In diesem Kapitel beschreibt David Byrne London. London ist keine Stadt mit gitterförmig angelegten Straßen, was für einen Radfahrer Vor- und Nachteile haben kann. Kennt man sich gut aus, kann man diese großen, verkehrsreichen Durchgangsstraßen vermeiden, indem man einen Zickzackkurs auf Nebenstraßen wählt und sich mehr oder weniger wie eine fliegende Krähe fortbewegt. Da ich aber kein Einheimischer bin, muss ich ziemlich oft auf den Stadtplan nachsehen, weil man sich auf den gewundenen Straßen leicht verirren kann. Ich könnte beispielsweise in Richtung Nordwesten statt Westen fahren und mich so meilenweit von meinem Ziel entfernen, ohne es zu merken. Für eine alte Stadt ist London ziemlich ausufernd. Die meisten europäischen Großstädte sind sehr kompakt. Aber da London eine Verschmelzung mehrerer ehemaliger Dörfer ist, hat es viele Zentren und Veranstaltungen finden in großem Abstand voneinander statt. So kommt es, dass ich einige lange und anstrengende Fahrten auf mich nehmen muss, die nicht unbedingt länger dauern als mit der U-Bahn, aber manchmal komme ich doch leicht durchgeschwitzt an. Im Laufe vieler Jahre habe ich gelernt, meine Reisetage nicht ausschließlich mit Arbeit zu verbringen, sondern mir auch etwas Freizeit zu gönnen, Raum zu verschnaufen und mir trotz des Fremdheitsgefühls, das sich beim Reisen manchmal einstellt, meinen gesunden Verstand zu bewahren. Ziellose Streifzüge reinigen den Kopf von möglichen Ängsten und Sorgen und sind bisweilen sogar inspirierend. Ich habe eine Vorliebe für zeitgenössische Kunstausstellungen, weil das auch mein Metier ist. Aber Hygiene- oder Industriemuseen oder das National Museum of Roller Skating in Lincoln im Bundesstaat Nebraska waren für mich genauso aufregend und besuchenswert, obwohl ich manches, worauf ich auf dem Weg dorthin vorbeifuhr, noch interessanter fand. Die Zukunft der Fortbewegung. In einem kürzlich erschienenen Artikel im New Yorker, hin und wieder zurück, stand, dass jeder sechste arbeitende Amerikaner pro Strecke über 45 Minuten zum Arbeitsplatz pendelt. Und zunehmend mehr fahren noch länger. 90 Minuten sind heutzutage keine Seltenheit mehr. Obwohl ein Teil davon öffentliche Verkehrsmittel wie Nahverkehrszüge und U-Bahn benutzt, fährt ein großer Prozentteil allein im Auto. Das ist nicht nachhaltig. Nicht nachhaltig heißt, dass sich das Verhalten irgendwann ändert, sei es bewusst und freiwillig oder als Folge tragischer Konsequenzen. So wie jetzt geht es auf jeden Fall nicht mehr sehr lange weiter. Im 20. Jahrhundert wurde das Auto massiv subventioniert. Die schön asphaltierten Straßen, die noch in das letzte Nest und in den finstersten Winkel Amerikas führen, wurden nicht von GM oder Ford und auch nicht von Mobile und Esso gebaut und in Schuss gehalten. Diese Unternehmen haben enorm von diesem System profitiert. Bahnstrecken, die in kleine Ortschaften führten, hat man verkümmern und eingehen lassen, während Fuhrunternehmen für die meisten waren die billigste und manchmal die einzige Lösung waren, um Produkte von Ort zu Ort zu schaffen. Natürlich ist es schön, mit dem Auto durch ein Land zu reisen und anzuhalten, wo und wann es einem gefällt. Die romantische Vorstellung des On-the-Road-Seins ist ziemlich berauschend. Aber einen Ausflug ins Grüne macht man eben nicht jeden Tag. Und so kann man nicht pendeln. So kommt man nicht am besten von Punkt A nach Punkt B. In Spanien fährt man mit dem neuen Hochgeschwindigkeitszug in 2,5 Stunden von Madrid nach Barcelona. Auf der Straße dauert es mindestens 6. Selbst wenn die spanische Regierung das Geld in bessere Straßen gesteckt hätte, käme man immer noch nicht schneller dorthin. Im englischen Guardian las ich, dass das Pentagon 2004 einen Bericht an die Bush-Regierung schickte, in dem es hieß, der Klimawandel sei real und eine größere Bedrohung als der Terrorismus und werde, nicht könne, schwerwiegende globale politische Auswirkungen haben. Vorhergesagt wird ein weltweites Gerangel ums Überleben und um Ressourcen, das unvermeidlich zu einem ständigen Kriegszustand auf der Welt führt. Wie aufmunternd! Und der Bericht kam vom Pentagon und nicht etwa von der Umweltschutzbehörde. Fahrradfahren kann weder den Klimawandel noch andere vorhergesagte Katastrophen aufhalten. Aber wenn einige Städte sich jetzt der Klima-, Energie- und Transportfragen annehmen, können sie vielleicht überleben und sogar wachsen. Auch wenn der Wachstumsgedanke fast krank ist angesichts der Tatsache, dass sich viele schlecht wirtschaftende Städte mit Dürrezeiten, Überschwemmungen und Arbeitslosigkeit werden abplagen müssen. Ich glaube, dass einige Städte, durch die ich gefahren bin, noch in meiner Lebenszeit verschwinden werden. Sie sind Ressourcenfresser und damit wird sich die Welt nicht mehr lange abfinden. Ich fahre nicht überall mit dem Rad hin, weil es ökologisch und angemessen ist, sondern hauptsächlich, weil es mir ein berauschendes Gefühl von Freiheit vermittelt. Mir ist klar, dass ich bald sehr viel mehr Gesellschaft haben werde als in der Vergangenheit und dass sich einige Städte auf diese unumgänglichen Veränderungen vorbereiten und dadurch profitieren. Obwohl die Bicycle Diaries nun auch schon fast 12 Jahre auf dem Buckel haben, war es immer noch ein großes Vergnügen, sie jetzt nochmals zu lesen. Damals war dieses Buch für mich eine anregende Inspiration, das Radeln nicht nur als Transport oder Sport zu betrachten, sondern mit offenem Blick durch die Städte zu pedalieren. Im Blick auf die Entstehungszeit der Essays fällt auf, dass ich bezüglich einiger städtebaulichen Aktivitäten und der Akzeptanz des Fahrrades als nachhaltiges Transportmittel und Lifestyle-Accessoire in den letzten 12 Jahren vieles zum Positiven verändert hat. Auch in Stuttgart haben Fahrradinitiativen und Events wie zum Beispiel die Critical Mass stetig Zulauf bekommen. Ich bin überzeugt, dass sich diese Entwicklung nicht mehr bremsen lässt, auch wenn sie hier und da noch achtert und quietscht. David Byrne, Bicycle Diaries, ein Fahrrad, 9 Metropolen. Aus dem Englischen von Brigitte Jakobait. Erschienen bei S. Fischer. Circa 350 Seiten und für einen Preis von circa 10-11 Euro zu haben.
Das war ein Auszug aus dem Buch The Bicycle Diary des Talking Head Sängers David Byrne, gesprochen von Peter Scholz. Weiter geht es mit dem Thema Pop-up Bike Lanes. Am Sonntag, den 26. April, haben Radaktivisten aus Stuttgart eine temporäre Radspur, eine sogenannte Pop-up-Bike-Lane, eingerichtet. Thomas Albrecht war vor Ort und spricht mit Tiss Lukas vom Radentscheid Stuttgart über das Projekt.
Wir haben heute eine Protected Bike-Lane abgesperrt. Das ist ein provisorischer Radweg, der gerade jetzt bei der Corona helfen soll, möglichst schnell auch Radwege zu schaffen, um andere Wege, die jetzt überlastet sind, zu entlasten.
Wie sieht sowas aus?
Das ist relativ einfach. Man kann an einer breiten Straße mit mehr als 2 Spuren einfach immer den rechten Streifen wegnehmen und mit Pollern, wie bei einer Baustelle, auch absperren und da fährt dann der Fahrradverkehr drauf.
Hat das einen bestimmten Grund, dass das hier an der Mercedesstraße ist?
Wir haben lange überlegt, welche Straße sich anbietet, um mal anzufangen, um es auszuprobieren. Grundsätzlich kann man das in jeder größeren Straße machen und wir wollen es auch an jeder größeren Straße. Dass es die Mercedesstraße ist, hat einfach den Grund, dass es hier einfach ist, sehr übersichtlich und wir noch nie was in Cannstatt gemacht haben.
Wie war es von der Genehmigung her?
Genehmigung war sehr, sehr einfach. Großes Lob auch an die Stadtverwaltung. Wir haben eine E-Mail geschrieben, sehr kurzfristig auch, weil wir gesagt haben, wir wollen das jetzt, das ist gerade jetzt das Thema und das ist jetzt wichtig. Und wir haben kurze Zeit danach mit der Stadtverwaltung telefoniert, hatten ein sehr angenehmes Gespräch mit dem Amt für öffentliche Ordnung, die das völlig unkompliziert geprüft haben und dann auch freigegeben haben. Und als wir heute Morgen hier waren, Aufbau war eigentlich von 12 bis 12.30 Uhr geplant. Ich war um 11:45 Uhr hier, da war schon alles aufgebaut, völlig unkompliziert. So kann das jetzt überall in der Stadt gehen.
Klingt ja sehr gut. Was habt ihr als nächstes vor?
Jetzt warten wir erstmal die Reaktion ab. Wir spielen das Thema seit einem Jahr, aber ganz konkret haben wir es jetzt seit 2 Monaten wieder. Wir haben den Bundesverkehrsminister geschrieben mit ganz vielen Initiativen aus der Region Stuttgart, aber auch aus dem ganzen Bundesgebiet. Wir haben den Landesverkehrsminister geschrieben und haben die Verkehrsminister letztendlich aufgefordert, ja, die rechtliche Lage zu klären, weil eigentlich ist es total einfach, aber wir hören aus den Verwaltungen raus, dass man sich unsicher ist, wie kann man sowas eigentlich machen. Also es gibt da eine Angst und irgendwas hakt noch in den Gedanken und würde da vom Verkehrsministerium einfach mal eine Klärung kommen. Ein Leitfaden, so und so könnt ihr das machen, Schritt für Schritt arbeitet das durch, so wie das Berlin schon längst gemacht hat. Dann könnte auch die Stuttgarter Stadtverwaltung das schnell umsetzen an jeder Straße. Und das warten wir jetzt nächste Woche ab, wie da die Reaktion ist. Ansonsten machen wir weiter.
Also so eine Aktion gibt es auch in Berlin oder eine feste Einrichtung. Wo gibt es sowas sonst noch?
In Berlin ist es keine Aktion. In Berlin macht das die Senatsverwaltung selber. Also ohne großen Druck. Sie machen das einfach, weil sie es können. Ansonsten gab es das jetzt diese Woche in Frankfurt und auch in Freiburg heute den ganzen Tag und jetzt in Stuttgart.
Okay, vielen Dank.
Hier ist wieder Thomas Albrecht. Ich sitze wieder hier zusammen mit Petra Schulz vom VCD und Joachim Schleicher vom ADFC, beide aus Esslingen. Und wir wollten jetzt dieses Thema Pop-Up-Bike-Lines nochmal nachbesprechen. Es gab ja nicht nur diese Pop-Up-Bike-Line in Stuttgart-Mercedes-Straße für einen Nachmittag, sondern es gab ja auch durchaus schon größere Einrichtungen.
Ja, los ging's zu Beginn des Corona-Lockdowns in Bogotá. Die kolumbianische Hauptstadt hat quasi über Nacht Straßen für den Radverkehr geöffnet. Und in Deutschland waren die ersten in Berlin Friedrichshain-Kreuzberg. Die dortige Stadtverwaltung hat sowas wie 2 Tage gebraucht, um die rechte Fahrspur von einer mehrspurigen Straße in den geschützten Radfahrstreifen umzuwandeln.
Wow, 2 Tage. Normalerweise dauern doch Planungsprozesse etwas länger. Wie konnte das so schnell gehen?
Gut, die Planungsprozesse dort waren tatsächlich im Gang. Also auf dieser Straße hätte Radinfrastruktur eingerichtet werden sollen, beziehungsweise soll nach wie vor diese jetzt eingerichtete eben zu einer dauerhaften Lösung gemacht werden. Aber dieses Beispiel zeigt eben, dass es oftmals tatsächlich am Willen scheitert. Also wenn die Verantwortlichen einfach die Notwendigkeit verstehen und die Sicherheit des Radverkehrs an erste Stelle setzen, dann ist es durchaus auch möglich, den Platz quasi über Nacht zu schaffen.
Ja, in den Corona-Zeiten ist ja der Verkehr grundsätzlich durcheinander gekommen. Die öffentlichen Verkehrsmittel haben zum Teil auf kürzere Taktraten gestellt. Wie geht das jetzt gerade weiter?
Ja, also zu befürchten ist ja oder vorauszusehen ist ja, dass der Autoverkehr jetzt so langsam wieder zunehmen wird oder überhaupt die Mobilität der Menschen. Und Tatsache ist aber, dass zum Infektionsschutz die öffentlichen Verkehrsmittel deutlich weniger Fahrgäste aufnehmen werden können.
Ja, dann ist doch das Beste, jeder setzt sich ins Auto und da ist der Infektionsschutz doch optimal.
Ja, das ist ja die totale Ego-Perspektive. Wichtig ist ja einfach die Sicherheit. Also die Menschen fahren eben nur Rad, wenn es sicher ist. Und deswegen braucht es geschützte Radwege.
Und wenn man die Mobilität in unseren Städten anguckt und sich vorstellt, dass die 20%, die bisher ÖPNV gefahren sind, jetzt auch noch auf die Straßen wollen, dann geht gar nichts mehr auf der Straße. Dann steht die Stadt komplett. Also das Ziel muss schon sein, den Radverkehr zu stärken.
Ist es denn so, dass jetzt gerade mehr Rad gefahren wird?
Definitiv. Also um zurück nach Stuttgart zu kommen, genau an dem Tag der Pop-Up-Bike-Lane hatte die Zeltstelle in der Nähe in Bad Cannstatt, in der Nähe vom Leutze, einen neuen Tagesrekord mit 7.500 gezählten Radfahrenden an diesem einen Sonntag. Das ist ein Allzeithoch, aber der ganze April war quasi 80% über dem Vorjahr. Das heißt, die Fahrradzahlen, die sonst Jahr für Jahr um 6, 7, 8% gestiegen sind, haben sich von 2019 zu 2020 rund verdoppelt.
Wir brauchen also jetzt offensichtlich mehr Platz für die Fahrradfahrer und das in Corona-Zeiten noch ganz besonders.
Absolut. Also die Sicherheit gerade von Leuten, die jetzt das Radfahren neu entdecken, ist ganz besonders wichtig. Und es ist eben so, dass insbesondere jetzt auch zum Schulstart dann in den kommenden Wochen auch Schülerinnen und Schüler auf der Straße sicher unterwegs sein müssen.
Vielen Dank erstmal für das Gespräch über die Pop-Up-Bike-Lines in Stuttgart und der ganzen Welt. Nachher unterhalten wir uns noch ein bisschen darüber, wo denn diese Fahrradfahrer jetzt eigentlich herkommen. So, nach diesem Überblick über die Pop-Up-Bike-Lines wollen wir uns mal der Frage zuwenden, wo die ganzen neuen Fahrradfahrer herkommen. Zu Besuch habe ich hier Petra Schulz vom VCD Esslingen und Joachim Schleich vom ADFC Esslingen. Ich bin Thomas Albrecht. Ist es denn so, dass die Fahrradfahrer jetzt plötzlich ihre Fahrräder aus dem Keller holen und flott machen?
Zum einen beobachtet man tatsächlich, dass verschiedene Fahrräder aus dem Keller gezogen werden, ja. Zum anderen berichten auch die Zweiradhändler, dass sie regelrecht überrannt werden. Die Fahrradläden hatten ja während dem Lockdown auch mehrere Wochen Ausfälle. Und mittlerweile ist laut verschiedenen Pressemitteilungen dieser Rückstand schon wieder eingeholt. Also die Händler können sich nicht retten vor Aufträgen. Rose sagt, das ist eine Verdopplung, was sie aktuell an Umsatz haben.
Und was wird da jetzt gekauft?
Da habe ich keine Statistik dazu gesehen. Ich habe den Eindruck, es ist einfach durch die Bank ein richtiger Radboom im Moment.
Okay, das sind also viel mehr auch neue Radfahrer auf der Straße, für die man eigentlich eine sichere Infrastruktur braucht. Was tut sich da in Stuttgart?
Es haben etliche Parteien dann einen Antrag geschrieben, der auch sofort auf die Tagesordnung vom zuständigen Gemeinderatsausschuss gekommen ist. Und schon letzte Woche hat dann die Mehrheit beschlossen, in der Theodor-Heuss-Straße und in der Holzgartenstraße Pop-up-Bike-Lanes einzurichten. Das heißt vorläufige Radwege mit Baustelleneinrichtungen, mit gelben Markierungen und Baustellenpollern, aber eben geschützte Radwege, wie auch in Berlin oder anderen Städten, die jetzt in Stuttgart zur festen Einrichtung dann gehören.
Und wie schnell wird das gehen?
Das Tiefbauamt sagt natürlich, sie brauchen Zeit und sie können das nicht so schnell umsetzen. Die Stuttgarter Kollegen vom ADFC machen dann natürlich möglichst viel Druck, dass das jetzt passiert. Spätestens bis Ende Juni soll die Spur eingerichtet sein.
Ja, und in der Holzgartenstraße zum Beispiel, ist das eine ständige Einrichtung einer Radspur?
Wie gesagt, das sind Straßen, wo schon Planungen vorliegen. Das heißt, das sind Abschnitte, wo es sowieso darum geht, das Radnetz auszubauen. Und das wurde lediglich jetzt eben durch eine temporäre Einrichtung vorgezogen. Und soweit ich weiß, bis irgendwie Ende des Jahres ist der Beschluss erstmal. Aber wie gesagt, das ist ja die Idee, das dann zu einer dauerhaften Einrichtung zu machen. Die Baustelleneinrichtung ist natürlich befristet und dann kommt das Dauerhafte.
Okay, die Pop-Up-Bike-Line in der Mercedesstraße war ja auch eine Aktion vom Radentscheid. Gibt es von der Sorte noch mehr in Stuttgart? Haben wir da was zu erwarten?
Um den Druck eben zu erhöhen, hat Greenpeace für kommenden Samstag eine Pop-Up-Bike-Line auf der B14 angemeldet, auf der Cannstatterstraße. Das heißt, entlang der Hauptradroute 1, eben ein Stück weiter südlich, mitten im Zentrum von Stuttgart, gibt es auf der B14 eine Spur für Radfahrende, auch wieder für einige Stunden, um zu zeigen, dass wir genau jetzt mehr Platz fürs Rad brauchen.
Dann beenden wir jetzt das Thema Pop-Up-Bike-Lines und nach einer Musik geht's weiter. Zu Gast sind heute Joachim Schleicher vom ADFC Esslingen und Petra Schulz vom VCD Esslingen. Jetzt haben wir im letzten Abschnitt einiges über Pop-Up-Bike-Lines in Stuttgart besprochen. Ihr seid ja beide aus Esslingen. Was tut sich denn eigentlich in Esslingen? Gibt es da sowas auch?
Ja, in Esslingen haben wir ja schon seit vielen Jahren das Problem, dass wir von unserer Fahrradstraße, die sehr gut funktioniert, eine Lücke haben, die, wenn man in das Stadtzentrum will, und zwar auf dem östlichen Altstadtring, ist zwar ein Radschutzstreifen, aber der funktioniert nicht auf einer zweispurigen Straße. Da wird man sehr eng überholt und deswegen fahren viele Radfahrer auf dem Gehweg und viele fahren eben gar nicht, weil sich viele Leute dort nicht fahren trauen. Und dort fordern wir auch eine kombinierte Bus- und Radspur.
Also wie ist das? In Esslingen gibt es schon seit längerem diese Fahrradstraße?
Genau, die gibt es schon seit, ich würde mal sagen, bestimmt 8 Jahren. Die hat zu einer unheimlichen Zunahme des Radverkehrs aus Richtung Osten geführt. In Oberesslingen wohnen ja, oder das ist ja einer der meistbesiedelten Stadtteile in Esslingen und befindet sich nahe im Tal und ist natürlich damit prädestiniert für Radmobilität. Und seit diese Hindenburgstraße Fahrradstraße ist, bewegt es einfach viele Menschen, Wege mit dem Fahrrad zu bewältigen.
Und am Ende dieser Straße endet die in diesem östlichen Altstadtring. Und dort ist eine vierspurige Straße, wo eigentlich nur erfahrene Radler fahren. Und da fehlt die Fortsetzung. Und wohin geht es da dann?
Da geht es einerseits in die Altstadt und andererseits sollte es an den Neckartalradweg gehen.
Ja, und aktuell haben wir dazu eben eine Petition laufen. Seit Anfang des Jahres sammeln wir Unterschriften für eine Bus- und Radspur. Das heißt, eine Radspur, auf der Busse mitfahren dürfen, sprich Radfahrer würden das Tempo vorgeben. Das funktioniert schon ganz gut. Die Stadt hat auf einer Umleitungsstrecke für einen vollgesperrten Stadtteil RSKN eine Busspur neu eingerichtet, die sehr gut angenommen wird. Und wir fordern eben eine Verlängerung über den Altstadtring bis zur Maille und sammeln dafür noch bis Juni Unterschriften.
Da gibt es jetzt aber noch eine Sonderaktion.
Genau, ganz aktuell haben wir jetzt auch mit Corona als Anlass eine Pop-Up-Bike-Lane angemeldet. Das heißt, wir machen auf dieser Strecke eine temporäre Radspur als Aktion und die ist dann am Samstag, 6. Juni und Samstag, 13. Juni für einige Stunden von 9:30 bis 13:00 praktisch erlebbar.
Wie kann man sich das vorstellen?
Wir stellen es uns so vor, dass eben die Spur, genauso wie sie in der Mercedesstraße war, mit Pylonen abgesperrt ist und Radfahrer dann die rechte Spur und Autofahrer die linke Spur benutzen können. Mal sehen, was das Ordnungsamt dann nachher für Auflagen macht, aber das ist jedenfalls unsere jetzige Vorstellung.
Ja, und alle sind herzlich eingeladen, dort vorbeizukommen. Zwischen 9:30 und 13 Uhr kann man da erleben, wie angenehm es sich auf so einer abgetrennten Spur fährt, selbst auf so einer großen Hauptstraße.
Das wäre dann, wenn das fortgesetzt würde, wäre das dann ein notwendiger Lückenschluss auf der Tallängsverbindung durch Esslingen durch. Gibt es da denn weitere Probleme?
Richtig, das ist ein Teil von der vorgeschlagenen, in der Machbarkeitsstudie vorgeschlagenen Radschnellverbindung Neckartal. Das heißt, da wurde für Esslingen eine Doppelführung am Neckar und eben um die Ziele in der Stadt zu erschließen durch die Fahrradstraße und über diesen Teil des Rings angeregt. Das andere Problem hatten wir in der letzten Sendung schon ausgiebig thematisiert, ist die aktuelle Schiebestrecke im Bereich hinterm Esslinger Bahnhof. Da ist dringend Handlungsbedarf, um da die Lücke zu schließen.
Und das hat aber ja auch was mit Corona zu tun.
Das ist natürlich jetzt mit den gestiegenen Radfahrzahlen noch ein bisschen schlimmer geworden, als es eh schon war. Das hat absolut höchste Priorität auf jeden Fall. Das ist die Schiebestrecke dort ist, also selbst wenn man sich dran hält und absteigt und schiebt, was die wenigsten in der Praxis leider tun, kommt man da nicht mit Sicherheitsabstand aneinander vorbei. Also der Weg dort hat nur 1,50 Meter Breite oder so.
Was für eine Lösung wird es da geben?
Na, wir streben eben den Radschnellweg auf dem neu erworbenen Weg auf Gleisniveau an.
Aber der Radschnellweg, der ist doch noch nicht in der Realisierungsphase.
Aber dort auf Gleisniveau gibt es eben schon einen Erschließungsweg bis zum Stellwerk und der geht oben an der Schiebestrecke vorbei. Man könnte mit einer asphaltierten Rampe eben den an den unteren Weg anschließen. Das wäre zumindest mal eine temporäre Lösung, um diese Schiebestrecke jetzt zu umfahren, die wirklich unterirdisch ist.
So, wir hatten jetzt wieder etwas Musik dazwischen. Nun ist ja allmählich die Schule wieder losgegangen und zwei Wochen nach den Pfingstferien werden ja dann die ersten Klassen zur Schule fahren. Da tauchen ja im Prinzip dieselben Probleme auf. Die öffentlichen Verkehrsmittel dürfen nicht so stark belegt sein. Das Fahrrad wäre das interessanteste Verkehrsmittel. Was hat das für eine Auswirkung?
Naja, der ADFC empfiehlt ganz klar, auf das Rad zu setzen. Elterntaxis sind definitiv keine Lösung, die gefährden die Mitschülerinnen und Mitschüler, verstopfen die Stadt noch komplett. Also wir setzen tatsächlich auf das Fahrrad und wünschen uns eben für sichere Schulradwege zunächst mal Tempo 30, weil es die Sicherheit deutlich erhöht, die Reaktionszeiten erhöht, aber es muss auch ein durchgängiges Konzept geben. Das heißt, ein ganz wichtiges Thema sind sogenannte Radschulwegepläne, wenn man mal längerfristig denkt, wo man sich wirklich die Routen anguckt. Und in Esslingen hat das zum Beispiel eine Schule letztes Jahr schon in Angriff genommen, mal die Routen von den Schülern zu analysieren. Und da entdeckt man dann ganz konkret die Problemstellen. Wo sind eigentlich die Punkte, wo sich dann die Mehrheit der Schüler unsicher fühlt?
Was lässt sich denn kurzfristig umsetzen? Weil es muss ja relativ schnell gehen und wir wissen, dass Planungsprozesse länger dauern. Aber was kann man denn kurzfristig tun?
Was man zügig machen kann, ist, abgesehen von den Pop-Up-Bike-Lanes, die wir schon besprochen haben, eine Fahrradstraße einzurichten, wo eben Radfahrende zu zweit nebeneinander fahren können und das Tempo vorgeben. Das lässt sich genauso provisorisch wie Pop-Up-Bike-Lanes in relativ kurzer Zeit einrichten.
Und Tempo 30 geht ja auch relativ zügig.
Ist auch eine Sofortmaßnahme, absolut, ja. Was sich herausgestellt hat, ist, dass vor allem Kreuzungsbereiche an diesem konkreten Beispiel der Schule vor allem Kreuzungsbereiche und Wartezeiten an Ampeln ein Problem sind. Das heißt, man sollte sich durchaus auch überlegen, kann man an Ampeln die Wartezeiten verkürzen, um eben dem nicht motorisierten Verkehr, Fußgängern und Radfahrern ganz explizit mehr Zeit, mehr Platz einzuräumen, um die Engstellen gerade an den Ampeln zu entlasten, zu entzerren. Das ist eine Möglichkeit. Und man kann definitiv auch die Straßen vor den Schulen sperren. Also es gibt aus Wien, die haben sogenannte Schulstraßen, das heißt, die sperren eine halbe Stunde vor Schulstart bis eben eine halbe Stunde danach oder so, einfach morgens den Bereich vor der Schule für motorisierten Verkehr ab. Das heißt, Schüler müssen die letzten 100 Meter mehr oder weniger zu Fuß kommen, auch die von den Eltern gebracht werden. Und dieser Bereich ist dann eben durch die ähnlichen Geschwindigkeiten von Fußgängern und Radfahrern entsprechend ausgedehnt. Es gibt genügend Fläche in dem Bereich und es ist entsprechend auch sicher.
Das ist also der Bereich direkt um die Schule. Ist denn eure Beobachtung, dass die Schülerinnen und Schüler wissen, wo es sinnvoll ist zu fahren, wo man sich erfahren kann?
Teils, teils. Also es gibt sicher die, die seither schon Rad fahren, die wissen, wo sie gut radeln können. Aber es gibt definitiv auch Bedarf und da wäre es natürlich eine gute Idee, gerade in den Pfingstferien jetzt mit den eigenen Kindern mal loszuziehen und den Schulweg zu entdecken, beziehungsweise auf Radwegkarten, die es je nach Stadt gibt, dann zurückzugreifen und die entsprechenden Radrouten auszuprobieren und mit dem Kind zu üben.
Gut wäre natürlich auch Schwachstellen in dem, im eigenen Schulradweg der Stadtverwaltung zu melden, damit die das sicher machen können. Ein großes Problem in diesem Zusammenhang sind ja die Eckenparker. Also zumindest bei uns in Esslingen gibt es viele Stellen im Kreuzungsbereich rechts vor links, wo standardmäßig auf dem Gehweg geparkt wird. Und da können dann die ranfahrenden Autos oder auch Radfahrer nicht sehen, wenn gerade wenn kleinere Personen die Straße queren. Und leider wird es bei uns nicht konsequent verfolgt.
Da hat sich aber doch auch in der Straßenverkehrsordnung nochmal was geändert. Die letzte Novelle war irgendwie Ende April.
Genau, es gibt jetzt deutlich höhere Bußgelder, das begrüßen wir ausdrücklich. Aber wie die Petra sagt, das braucht jetzt eben auch die Ordnungsämter, die eingreifen und die diese entsprechenden Gebühren verhängen.
Ist denn überhaupt bekannt, was sich da alles geändert hat? Also ich habe den Eindruck, dass man mittlerweile mit einem größeren Seitenabstand als Radfahrer überholt wird. Aber beim Parken hat sich ja, oder bei den Kreuzungsecken hat sich ja auch noch irgendwas verändert.
Genau, an den normalen Kreuzungen ist unverändert 5 Meter von dem Schnittpunkt Halteverbot. Wenn es einen Radweg neben der Straße gibt, ist das erhöht worden auf 8 Meter. Das ist natürlich eine Neuerung, die sich erst noch rumsprechen muss. Die hat sich meines Erachtens noch nicht so weit herumgesprochen. Aber das Entscheidende, wie die Petra sagt, ist eigentlich das Durchsetzen der eh schon geltenden Rechtslage. Das heißt, dass die Gehwege nicht zugeparkt werden. Ein Schüler mit Schulranzen, der zwischen den Autos gar nicht durchsieht, beziehungsweise eine Schülerin auf dem Rad, die ankommt und aus der Querstraße kommendes Auto erst im allerletzten Moment erkennen kann, das geht einfach nicht.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Das war die Sendung Achter im Freien Radio für Stuttgart. Weitere Informationen unter www.freies-radio.de.